Ihr lest ja hier,
bin ich dabei. In unserem Leben haben wir oft Situationen, wo wir mit anderen Menschen oder Organisationen in Konkurrenz stehen und hoffen, auch gerecht behandelt zu werden. Das kann bei einem Bewerbungsverfahren, einem Beruf sein oder in Vereinen oder wenn man in einem Vorstand mitarbeiten möchte. Auch in unserer Gemeinschaft haben wir Organisationen und Gemeinderäte, wo dann die Frage gestellt wird, bin ich dabei? Ich würde gerne mitmachen. Es gibt immer Personen, die hier Entscheidungen zu treffen haben. Wer ist raus und wer ist drin? Das erlebe ich auch ständig im Bewerbungsverfahren. Ich bin Kommissionsmitglied im Ministerium und entscheide auch, wer wird eingestellt und wer bekommt eine Absage. Das ist nicht immer ganz einfach. Und die Leute fragen auch immer, bin ich dabei? Biblisch gibt es auch einen Begriff für solche Entscheidungen. Es heißt Sichtung. Die Bibel spricht von Sichtung und das soll heute unser Thema sein. Und da stellen sich Fragen. Was ist Sichtung? Warum geschieht Sichtung? Wer sichtet? Wer wird gesichtet? Wie geschieht Sichtung? Was bedeutet Sichtung für die Gemeinde? Und was bedeutet Sichtung für dich und mich? Stelle dir vor, du unternimmst eine Schiffsfahrt mit einem kleinen Passagierdampfer. Um dich herum ist nur Wasser. Ganz hinten am Horizont siehst du ein kleines bisschen Land auf dich zukommen. Und bis dahin sind noch sehr viele Riffe und Untiefen zu durchfahren. Du bist auf dem Sonnendeck, ist wunderbares Wetter und du vertraust dem Kapitän, dass er dich sicher in den Hafen zu der kleinen Insel bringt. Aber plötzlich ziehen dunkle Wolken auf. Ein Sturm kommt auf, Unwetter, Sturzregen, ganz hohe Wellen. Das Schiff wird im Sturm hin und her gebeutelt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin schon häufig auf See gewesen mit einer Yacht und auch urplötzlich in Unwetter geraten, dass man nur noch denkt, sich sicher an Bord halten zu können, sich irgendwo einzuhaken und man möchte mit der aufkommenden Übelkeit auch dann fertig werden. Aber dann kommen dir als Passagier auch noch weitere Gedanken. Sollte das Schiff noch auf Kurs sein? Was wäre, wenn die Ruderanlage ausfällt? Das sind doch Riffe. Wird dieses Schiff auch wirklich das Ziel erreichen? Falls sich bei leichtem Aufflauen des Sturmes die Möglichkeit ergibt, umzusteigen, sollten wir es tun? In der Nähe siehst du ein großes Kreuzfahrtschiff. Unsicherheit treibt dich um. Genauso wie die Schiffreisenden sicher sein müssen, dass der Kapitän des Passagierbootes das Ziel unbeschadet erreichen wird, so müssen auch wir die Sicherheit haben, dass jenes Schiff, das sich Gemeinde nennt, trotz Wind und Wellen das Ziel sicher erreichen wird. Natürlich hängt dieses Beispiel besonders an der Stelle der beiden unterschiedlichen Kapitäne. Gott ist der Kapitän der Gemeinde. Der wird immer und unter allen Umständen sein Ziel erreichen. Bei der richtigen Einschätzung des göttlichen Kapitäns liegen immer wieder unsere persönlichen Probleme. Vertrauen wir ihm uneingeschränkt, trotz Wind und Wellen, die auch das Schiff Gemeinde in Turbulenzen bringt? Wir brauchen das Vertrauen als Gefühl der Sicherheit. Unser göttlicher Kapitän bringt seine Gemeinde ans Ziel. Komme, was da komme. Aber immer wieder tauchen durch neue entstehenden Gemeindedebatten solche Fragen auf. werden die treuen Nachfolger in der letzten Zeit seine Gemeinde verlassen müssen oder werden sie in der Gemeinde übrig bleiben, während die anderen die Gemeinde verlassen? Das sind Fragen, die schon seit vielen Jahren die Gläubigen in den Gemeinden beschäftigen, in den unterschiedlichsten Gemeinden und auch in der Adventgemeinde. Hier sind wir nun speziell bei dem Thema Sichtung angekommen. Welche Ereignisse bestimmen die Sichtung? Wie wird die Sichtung von jedes Einzelnen von uns treffen? Welche Rolle spielen wir in der Sichtung? Werden Gottes Nachfolger in der Sichtung herausgenommen oder werden die Ungläubigen durch die Sichtung herausgenommen? Die eigentliche Frage ist, wie wird Gott seine Gemeinde sichten? Das heißt, wie wird Gott seine Gemeinde reinigen? Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wie können wir sicher sein, zu denen zu gehören, die Gottes Siegel empfangen werden und damit das ewige Leben? Nicht wenige Gemeindeglieder haben heute die Vorstellung, dass Gott seine Gemeinde reinigen wird, indem er einige wenige Gläubige herausruft, um die sich wieder Gruppierungen scharen werden. So hatten sich seit der Reformbewegung immer wieder neue Gruppierungen gebildet. Die Methode Gottes ist aber eine andere. Sie ist genau entgegengesetzt. Gottes Methode besteht gerade darin, Menschen aus dem Heidentum, aus Ägypten, aus Babylon herauszuführen. Nicht aus Israel, nicht aus seiner Gemeinde. Gottes Werk besteht darin, einige Zweige vom Stamm abzuhauen und andere einzupflanzen. Doch eins ist äußerst wichtig zu wissen. Gott entfernt nur das tote Holz, die unfruchtbaren Zweige. Es ist Gottes Methode und unveränderlich. Schon der Apostel Paulus benutzte dieses Bild von den zwei Ölbäumen. Der echte, edle Ölbaum symbolisiert Israel als Nation. Der zweite, wilde Ölbaum symbolisiert die Heiden. Jetzt begann damals das Handeln Gottes. Im ersten Teil von Römer 11, Vers 17 lesen wir, dass etliche Zweige des Ölbaumes ausgebrochen wurden. Das heißt, etliche Zweige, aber nicht alle. Etliche Glieder, nicht alle, wurden damals aus dem edlen Ölbaum aus Israel herausgebrochen. Römer 11, Vers 20 beantwortet uns das Warum des Ausbrechens. Es heißt wörtlich, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Jetzt kommt ein Text, der uns ganz besonders anspricht, uns stolze Abendländer etwas merkwürdig erscheint. Im letzten Teil von Römer 11, Vers 17 heißt es, und du, das sind wir, der du ein wilder Ölbaum warst, bist in den edlen Ölbaum eingepfropft worden und hast teilbekommen an der Wurzel und dem Saft des Ölbaumes. Na, geh nicht weiter? Nix. So. Wir sind also die Zweige aus dem wilden Ölbaum. Diese wurden lediglich in den Ölbaum eingepfropft. Das heißt, Menschen, die sich bekehren und an Jesus als ihren Erlöser glauben, werden in den edlen Ölbaum eingepfropft. Und jetzt ein Hinweis für uns, sozusagen eine Regel in den Umgang mit den Juden. Römer 11, Vers 18 bis 20. So rühme dich nicht wieder die Zweige, sie sind ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Das sagt uns das Wort Gottes. Deutlicher kann das nicht veranschaulicht werden. Und jetzt wendet sich Gottes Wort mit tiefem Ernst an uns. Die Verse in Römer 11, Vers 21 und 22 sprechen uns an unsere Situation in der Sichtung. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, so wird er dich auch nicht verschonen. Darum schau die Güte und den Ernst Gottes, den Ernst an denen, die gefallen sind, die Güte Gottes an dir, sofern du an seiner Güte bleibst. Sonst wirst du auch abgehauen werden. Hier finden wir die Antwort auf die Frage, was geschieht bei der Sichtung? Wer wird die Gemeinde verlassen? Werden es die Gläubigen oder die Ungläubigen sein? Wenn also Zweige aus dem Ölbaum, die wir um unseres Glaubens, um Jesu willen in den echten Ölbaum eingepfropft wurden, wieder vom Glauben abfallen, werden wieder einige ausgebrochen. Es geht ihnen dann genauso wie zuvor den echten Zweigen, die ja auch um ihres Unglaubens willen aus dem Ölbaum ausgebrochen wurden. Es war nie Gottes Ziel, das gute Holz auszubrechen. Es ist immer umgekehrt. Das gute Holz muss am Ölbaum bleiben. Das ist Gottes Prinzip, auch wenn Stürme den Ölbaum noch so sehr zusetzen. Denn mit diesem Ölbaum, mit seiner Gemeinde, hat Gott noch Großes vor. Genau mit diesem Ölbaum, wie immer er auch heute aussieht. Du kannst nur an Gottes Werk teilhaben, wenn du treu am Ölbaum bleibst. Lass dich von den heutigen Umständen nicht täuschen. Natürlich wäre es wunderschön, wenn heute in der Gemeinde Gottes nur eine heile Welt vorzufinden wäre. Aber dann gerieten wir in Konflikt mit den Vorhersagen Gottes. Denn Gott ließ uns vorhersagen, dass die Gemeinde den Anschein erwecken würde, als ob sie falle. Aber sie fällt nicht. Sie bleibt bestehen, während die Sünder in Zion ausgesichtet werden, die Spreu vom kostbaren Weizen getrennt wird. Hätte Gott uns das nicht deutlicher sagen können? Die Sünder in Zion werden ausgesichtet, das heißt, sie müssen hinaus. Das ist Gottes Botschaft. Gott reinigt seine Gemeinde nicht nur durch Herausrufen der Gläubigen, sondern durch Aussichten der Ungläubigen. Die Heilige Schrift nennt die Treuen die Übrigen. Jesaja gebrauchte ein Beispiel aus der Landwirtschaft, um dieses Prinzip zu verdeutlichen. Er sagte in Kapitel 41, Vers 16, du sollst sie worfeln, dass der Wind sie wegträgt. Johannes der Täufer wiederholt dieses Bild mit den Worten, er hat seine Wortschaufel in der Hand. Die wenigsten können mit dem Wort Wortschaufel etwas anfangen. Darf ich mal die Hände sehen, der weiß, was eine Wortschaufel ist? Rosen. Ich habe euch mal ein Bild dazu mitgebracht. Das soll es ein bisschen verdeutlichen. Er, also Gott, wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er nach Matthäus 3, Vers 12 mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Um den Weizen von der Spreu, den nutzlosen Hülsen des Getreidekornes zu trennen, nimmt der Bauer die Wurfschaufel und wirft das Getreide aus Körnern mit der Spreu in die Luft. Die leichtere Spreu wird vom Wind davongetragen und der Weizen bleibt übrig. Als Kind hatte ich einen Freund, der auch Bauernsohn war, und da habe ich das doch kennengelernt. Da sind wir auf dem Feld gewesen, nahe der Scheune, und haben dort auch das ist genauso mit der Wurfschaufel hochgeschmissen. Als Kind hat das Spaß gemacht. War zwar kein großer Erfolg, aber es hat Freude bereitet. Das ist es, was der schon zitierte Kommentar von Ellen G. White aussagte, in dem es heißt, während die Sünder in Zion ausgesiebt werden, wird die Spreu vom wertvollen Weizen getrennt. Die Bilder vom Abhauen toten Holzes und von dem Wegblasen der Spreu und das Verdeutlichen der Aussagen durch den Geist der Weissagung zeigen mit absoluter Sicherheit, dass Gottes Methode bei der Reinigung seiner Gemeinde heute nicht darin besteht, eine kleine Gruppe von Gläubigen herauszurufen. Ganz im Gegenteil, er wird die Ungläubigen hinausschütteln. Natürlich rüttelt besonders heute in der Endzeit der Sturm an der Gemeinde Gottes. Es gibt Lockerung von Lehrinhalten, man diskutiert, inwieweit man mit anderen Kirchen zusammenarbeiten soll, über neue Musikrichtungen wird gesprochen, die Frauenordination und viele andere Dinge. Weshalb sollen Kinder Gottes in dieser sich verändernden Gemeinde bleiben? Weshalb? Schlicht und ergreifend, weil das dem Willen Gottes entspricht. Das ist Gottes Weg. Er hat uns auch nicht ohne Antwort gelassen. Er hat uns gesagt, die Gemeinde Gottes wird triumphieren. Das schließt nicht aus, dass Gottes Gemeinde noch sehr erschreckend in der Zusammensetzung der Glieder ist. Aber das ist nicht der Punkt für dich und mich. Dein und mein Punkt ist, in der Gemeinde treu zu bleiben, sich als fruchtbares Holz am Ölbaum zu erweisen, sich als Weizen zu bewähren, denn hier beginnt jetzt wieder Gottes Zusage durch den Geist der Weissagung. Bevor die letzten Gerichte die Erde heimsuchen werden, wird es im Volk des Herrn eine Erweckung von solch ursprünglicher Frömmigkeit geben, wie sie seit der Zeit der Apostel nicht wieder beobachtet wurde. Während des lauten Rufes wird die Gemeinde mit der Hilfe Gottes die Erlösungsbotschaft so reichlich verbreiten, dass das Licht jeder Stadt und jedem Ort mitgeteilt wird. Die Erde wird von der Erkenntnis über die Erlösung erfüllt sein. Diese Verheißung wird in seiner Gemeinde geschehen. Der Umkehrschluss ist, jeder, der die Gemeinde verlassen hat, wird von dieser wunderbaren Verheißung Gottes ausgeschlossen. Trotzdem ergeben sich hier ernste Fragen, denn die Aussagen in der Heiligen Schrift, zum Beispiel vom Wort Worfeln, zeigen, dass Gott selbst seine Gemeinde reinigen wird. Welche Gruppe von Menschen wird nach dem Wort Gottes gesichtet oder ausgesiebt? Und wie können wir, du und ich, sicher sein, zu den übrigen zu gehören? Die Antworten sind für uns lebenswichtig. Nach 2. Korinther 4, Vers 4 sind es die weltlich Gesinnten. Was ist denn jetzt passiert? So. Diejenigen, die Schritt um Schritt weltlichen Forderungen nachgehen und sich weltlichen Gebräuchen angepasst haben, empfinden es als nicht so schwerwiegend, sich den herrschenden Mächten anzugleichen, anstatt sich Hohn, Beleidigung, drohender Gefangennahme oder dem Tod auszusetzen. Zu dieser Zeit wird in der Gemeinde das Gold von der Schlacke getrennt. Jedes Kind Gottes muss bewusst Christus und seinen Weg wählen. Es wird einen eindeutigen Unterschied zwischen den weltlich eingestellten Menschen und den Nachfolgern Jesu geben. Wie weit schon öffentlich über selbstgefälligen Glauben gesprochen wird, kann man in Facebook in der adventistischen Gruppe lesen. Hier ein kleiner Einblick. Da das öffentlich ist, habe ich auch die Accountnamen dann mal dazu genommen. Ich bin mein ganzes Leben Adventist gewesen. Meine Gemeinde ist altmodisch, die Predigten so langweilig und viel zu lang. Was mich stört, dass Ellen White viel zu viel in den Vordergrund gestellt wird, bei jeder Predigt. Die Adventisten sprechen von E.G. White wie die Islamisten von ihrem Mohammed. So empfinde ich das mittlerweile. Am Sabbatabend oder Sonntag gehe ich zu den anderen freireligiösen Kirche, Calvary Church, einer der Megakirchen mit über 1000 Mitgliedern, die mir das gibt, was wir leider unsere Gemeinden nicht so vermitteln. Oder was nützt uns ein Buch Hiob, wenn wir vor 5000 Jahren stehen bleiben? Was nützen uns Predigten über die Liebe Gottes und dann geht man sabbats traurig heim, weil man einsam ist und keine frohe Gemeinschaft erlebt? Hat uns das Buch Hiob nichts mehr zu sagen? Wir reden doch gerade darüber, wie viel Kraft uns das noch gibt. Das Problem kenne ich auch. Geh deinen Weg, wie du ihn für richtig erachtest. Ich persönlich habe meine Bibel und meinen Glauben. Ich esse und tue, was ich will. Wenn es andere stört, ist das allein deren Problem. Und er schrieb zuvor, das mosische Gesetz gilt nicht mehr, also die Speisegebote gelten gar nicht mehr. Ist alles aufgelöst. Danke, Sieghard. Du beschreibst das, was Jesus in Matthäus 25 seinen Zuhörern sagte. Da lese ich nichts von Vegetarismus oder Gebote befolgen oder E.G. White lesen oder dreifachen Engelsbotschaft. Und zum 10.000. Male, E.G. White ist nicht der Geist der Weissagung. Das ist nur ein kleiner Beispiel von dem, was man da liest. Und schreibst du dann wirklich, ich folge Jesus nach, ich bete für dich auch, bekommst du böse Antworten. Geschwister, wir können nur beten, dass Gottes Geist jeden von uns auf den rechten Weg zurückführt. Die Übersetzung von G.B. Phillips sagt zu Römer 12, Vers 2, lasst euch von der Welt um euch herum nicht in eine Form bezwingen, sondern erlaubt Gott euren Sinn von innen heraus zu formen. Nach Gottes Wort werden auch die Oberflächlichen gesichtet. Die Bibel beschreibt diese Menschen als diejenigen, die den Schein der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. So steht es auch in 2. Timotheus 3, Vers 5. Im großen Kampf, Seite 626, ist es so ausgedrückt. Nur die, welche eifrig in der Bibel geforscht und die Liebe zur Wahrheit angenommen haben, werden vor der gewaltigen Täuschung, die die Welt gefangen nimmt, geschützt sein. Und dann gibt es die Selbstzufriedenen, die nach Gottes Wort der Sichtung anheimfallen. Paulus hat für diese Selbstzufriedenen einen sehr deutlichen Rat. Er sagt, darum meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Ellen White fügt einen ähnlichen Gedanken hinzu. Sie sagt, diejenigen, die großes Licht und besondere Vorrechte genossen, aber keine Fortschritte machten, werden uns aus dem einen oder anderen Vorwand verlassen. Wie Petrus rufen die Selbstzufriedenen aus, Herr, wenn dich auch alle verlassen, ich gehe mit dir durchs Feuer bis in den Tod. Jesus möchte dich und mich dazu bewegen, weniger auf uns, mehr aber auf ihn zu vertrauen und weniger Vertrauen in unsere als in seine Kraft zu legen. In einer Beschreibung der Menschen der Endzeit stehen die, die viel von sich halten, an der Spitze der negativen Aufzählungen. In den frühen Schriften von Ellen G. White wird eine nüchterne Einschätzung dieser Menschen gegeben. Dort heißt es, das große Sichten hat begonnen und wird weitergehen. Alle, die nicht willig sind, kühn und unbeugsam für die Wahrheit einzustehen und für Gott und sein Werk Opfer zu bringen, werden ausgesichtet. Deutlicher kann die Aussage nicht sein. Gibt es schon Hinweise über die Größe der Sichtungen? Ellen White schreibt dazu Folgendes. Bald werden die Gläubigen durch harte Anfechtungen geprüft werden. Ein großer Teil derer, die jetzt wie echtes Gold scheinen, wird sich als wertloses Metall erweisen. Die Wahrheit und Gerechtigkeit zu verteidigen, wenn die Mehrheit von uns geht, den guten Kampf nicht aufgeben, wenn auch wenige ihn nur verteidigen, das wird unsere Prüfung sein. Diese Aussage kann schon schockieren. denn der große Teil wird also nicht übrig bleiben. Die Mehrzahl wird die Gemeinde Gottes verlassen. Dieses Ereignis ist heute noch schwer zu verstehen. Ich wiederhole, nur die, die daran festhalten, den Willen des Vaters zu tun, werden ihm treu bleiben, denn die Mehrzahl wird ihn verlassen. Auch die Annahme von falschen Lehren, also von Irrlehren, wird zur Sichtung führen. Gottes Wort sagt in 1. Timotheus 4, Vers 1 folgendes. Der Geist Gottes sagt ausdrücklich, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden auf betrügerische Geister achten und den Lehren dunkler Mächte folgen. Ellen G. White ergänzt diesen Gedanken in Zeugnisse für Prediger wie folgt. Wenn die Sichtung kommt und falsche Lehren verbreitet werden, ergeht es diesen oberflächlichen Betrachtern, die nicht festgegründet sind, wie dem Sand im Wind. Das heißt, Irrlehren werden bei der Reinigung der Gemeinde Gottes eine Rolle spielen. Wer sich auf sie einlässt, wird in der Zeit der Sichtung zu Fall kommen. Andere werden durch Wunder verführt werden. Am Ende der Zeit wird nicht nur Gott Wunder wirken, sondern auch im besonderen Maße Satan. In Selected Matters, Band 2, heißt es, er, Satan, lässt Menschen krank werden, um sie dann plötzlich von seinem satanischen Einfluss zu befreien. Sie werden dadurch als geheilt angesehen. Diese scheinbaren Wunder stellen die Siebenten-Tags-Adventisten auf die Probe. Eine andere Ursache für die Sichtung wird die Verfolgung sein. Eine große Zahl wird aufgrund der Verfolgung aus der Gemeinde hinausgehen. In dem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis lesen wir: Wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen. Wenn die Verfolgung wirklich hereinbricht, werden die Adventisten, die Lob, Schmeicheleien und Ansehen erstreben, die Gemeinde verlassen. In den letzten Stunden dieser Weltzeit, wenn das Mahlzeichen des Tieres aufgezwungen wird, werden viele die Gemeinde Gottes verlassen. Ich denke hier auch, da wo der Islamische Staat tätig ist und die Menschen zwingen, wenn du dich zu Mohammed bekennst, bleiben deine Kinder und deine Frau am Leben. Das sind Gewissensfragen. Wie stehe ich da vor Gott? Es gibt noch einen weiteren angeblichen Grund, der so manchen verleitet, die Gemeinde Gottes zu verlassen. In den Zeugnissen Band 2 auf Seite 320 lässt Gott uns Folgendes mitteilen. Wer da behauptet, die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten sei Babylon oder ein Teil von Babylon, tut besser daran, zu Hause zu bleiben. Statt mit Gottesdienern zusammenzuarbeiten, treten sie auf die Seite der Verkläger der Brüder. Wenn irgendjemand die Aufmerksamkeit der Welt und der Kirchen auf diese Gemeinde lenkt, indem er sie verleumderisch als Babylon bezeichnet, der arbeitet im Dienste des Verklägers der Brüder. Haben wir das nicht auch schon gehört? Sind wir ein Teil von Babylon? Letzten Jahr Adventisten heute las man so etwas. Obwohl es in der Gemeinde Weizen und Unkraut gibt, möchte ich euch heute zurufen, verlasst nie das Schiff Gemeinde. Gott hat uns die heutigen Turbulenzen in seiner Gemeinde in der Endzeit vorhergesagt. Ich wiederhole mich noch einmal. Wäre nur Sonnenschein in der Gemeinde, würde diese Situation nicht deckungsgleich mit dem Worte Gottes sein. Gott lässt uns in den Zeugnissen in Band 2 auf den Seiten 320 bis 328 Folgendes sagen. Es besteht kein Grund zum Zweifel oder zu der Befürchtung, dass das Werk nicht zum Ziel kommen wird. Gott steht an der Spitze der Gemeinde und er wird alles zurechtbringen. Gott wird sich dessen annehmen und alles, was nicht recht ist, in rechte Bahn bringen. Lasst uns an dem Glauben festhalten, dass Gott sein Schiff, welches sein Volk trägt, sicher in den Hafen bringt. Einige Zitate von Schwester White. Obwohl die Gemeinde schwach und unvollkommen ist und unaufhörlich der Warnung und des Rates bedarf, ist sie dennoch für Christus der Gegenstand der größten Hochachtung. Er bewirkt an Menschenherzen Erfahrungen der Gnade und eine solche Umwandlung ihres Wesens, dass Engel sich verwundern und ihre Freude in Lobgesängen zum Ausdruck bringen. Sie jubeln bei dem Gedanken, dass sündige und irrende Menschen so umgewandelt werden können. Noch ein Zitat. Er wird die Gemeinde zur Vollendung bringen, läutern, veredeln und emporziehen, damit sie inmitten der zersetzenden Einflüsse dieser Welt besteht. Ich möchte noch ein biblisches Bild anführen. Die Gemeinde gleicht schon immer einem Krankenhaus. Der Gläubige muss durch dieses Krankenlager der Welt marschieren und ist unweigerlich mit dem Sündenvirus infiziert. Trotz der Folge, dass er sterben muss, gibt es für ihn ein wunderbares Angebot. Gott hat auf dieser Welt ein einzigartiges Krankenhaus errichtet. Ein Krankenhaus für sündenkranke Menschen. Der Chefarzt dieses einmaligen Krankenhauses ist Jesus Christus. Jesus selbst sieht seine Sendung auf seiner Erde nach Markus 2, Vers 17 wie folgt. Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das Besondere an dieser Einweisung ist, dass man abgeholt wird. Denn der sündenkranke Mensch wird sogar gesucht, wo immer er sich auch befindet. Der Chefarzt selbst sucht diese Kranken. Und in seinem Auge entgeht kein einziger. Jesus selbst sagt in Lukas 19, Vers 10, denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dann allerdings muss der Kranke aber auch mitgehen. Niemand wird zu einer Behandlung gezwungen. Aber Jesus wirbt in mitfühlender und einzigartiger Weise um jeden einzelnen Kranken. Das beweist auch seine Aussage in Matthäus 11. Kommt doch zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht und sehe auf keinen herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt von mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, ist gut für euch. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Könnte man so etwas noch liebevoller ausdrücken? Nein. Nur derjenige, der diese Therapie bereits begonnen hat, kann ermessen, wie gut sie einem tut. Psalm 84, Vers 6 sagt, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. In der Behandlung des großen Arztes gibt es keine Bevorzugung. Da gibt es keine Hartherzigkeit und auch keine Fehldiagnosen. Wer bereits Krankenhausaufenthalte hinter sich hatte, kann wohl gut nachvollziehen, wie wichtig eine gute Behandlung eines Arztes oder eines Chefarztes ist. Jeder Mensch, ja, jeder Mensch bedarf der Behandlung unseres Heilandes. Denn alle, denn wirklich alle, sind dieser Sündenkrankheit verfallen. Wir müssen uns nur entscheiden, von unserem Heiland heilen zu lassen. Und dieses Heilwerden erfahren wir nur in der Nähe unseres Heilandes. Aus dieser Heilanstalt sollte sich niemand wieder entfernen. Denn solange diese alte Erde existiert, existiert mit ihr das Virus Sünde. Es wird, wie mit manchen anderen Krankheiten, die zwar nicht heilbar sind, aber unter Kontrolle gebracht werden können. Die vollständige Heilung von der Krankheit Sünde erfahren wir erst bei der Wiederkunft Jesu. Er kommt dann, um alles neu zu machen. Heute hilft er uns im Kampf gegen die Sünde. Das heißt, wir müssen immer in seiner Nähe sein, damit er mit uns kämpfen kann. Satan ist immer und überall zur Stelle, um unsere Siege tagtäglich wieder streitig zu machen. Und so ist es nichts notwendiger, als uns täglich von Jesus neue Siege schenken zu lassen. Und so kann man mit Recht sagen, dass die Gemeinde Gottes ein großes Krankenhaus ist. Hier haben sich Menschen aller Rassen und aller Klassen mit einem Ziel verbunden, sich von der Krankheit Sünde heilen zu lassen, um einmal Teilhaber einer großen heilen Welt zu sein. So sind wir eine Gemeinde von Kranken, denen der beste Arzt der Welt kostenlos zur Verfügung steht. Wie wichtig wäre es, wenn jedes Gemeindeglied die Gemeinde auch einmal unter diesem Aspekt sehen würde. Wie viele lebensgefährlichen Irrtümer könnten dadurch vermieden werden? Viele Menschen vollziehen den Schritt in die Gemeinde nie, weil sie eine heile, eine fehlerfreie, sozusagen eine heile Gemeinschaft erwarten. Wie viele Gemeindeglieder treten aus, weil sie sich an den Fehlern, an den Krankheiten ihrer Geschwister stoßen? Wir sind doch alle krank. Nur manchmal erscheint uns die Krankheit des Bruders oder der Schwester als unheilbar und für uns nicht tragbar. Wie groß und geduldig ist doch unser Heiland. Wahrlich, er trug unsere Krankheit, unsere aller Krankheit. Er, der Gesunde, der einzig Gesunde, der Einzige, der es nicht nötig gehabt hätte, unter dieser lebenden Krankheit der Menschen zu gehen. Er suchte uns. Und er klopft auch an unserer Herzenstüre an. Er bittet, er fleht, er wirbt um jeden Einzelnen. Ihm bereiten unsere Krankheiten Schmerzen. Wie groß muss die Liebe zu uns sein? Auf dieses Krankenhaus, auf dieses Angebot des Heilswerden hinzuweisen. Denn dieses Krankenhaus ist ja allen Menschen ohne Ausnahme zugänglich, aber nicht immer mehr für alle Zeit. Es wird einmal seine Pforten schließen, und zwar bevor Jesus wiederkommt, am Ende der Gnadenzeit. Derjenige, der sichtet, ist Gott. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um Weizen und Spreu voneinander zu trennen. Er entfernt das tote Holz. Das Wurfeln bereitet Gott keine Freude. Denn er möchte, dass allen Menschen geholfen werde. Aber hier sitzt der freie Wille eines Menschen ein. Gott bittet zwar jeden Einzelnen. Er wirbt um jeden Einzelnen, aber er zwingt niemanden, Weizen zu sein. Er zwingt niemanden, lebendiges Holz am Ölbaum zu sein. Er zwingt niemanden, eine fruchtbare Rebe am Weinstock zu sein. Sichtung bedeutet für die Gemeinde, dass sie rein und fruchtbar wird. Und schließlich bedeutet Sichtung für dich und für mich in der letzten heutigen Zeit allerhöchste Wachsamkeit. Es ist eine Wachsamkeit, die ich nicht meiner menschlichen Logik folgen kann. Natürlich gibt es viele Kranke und Schwerkranke in der Gemeinde. Bin ich gesund oder bin ich krank? Welcher Ast bin ich am Ölbaum? Natürlich gibt es viele tote Äste in der Gemeinde. Wenn ich mir das Schiff Gemeinde anschaue, dann sieht man beträchtliche Turbulenzen. Aber es ist nun mal Gottes Plan. Und daran lässt sich auch nichts ändern. Gott möchte gerade diesen Ölbaum zum schönsten Ölbaum aller Zeiten machen. Er will gerade dieses Schiff Gemeinde und kein anderes sicher in den Hafen steuern. Und ihm wird es auch gelingen. Er ist der beste und zuverlässigste Kapitän aller Zeiten. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Ich bitte jeden von uns als Botschafter Christi, seid fruchtbares Holz, das nicht abgehauen werden muss. Verlasst nie das Schiff Gemeinde. Es wäre das Todesurteil. Bis zum Ende der Gnadenzeit kann jeder wieder einsteigen. Aber dieses Spiel ist ein Spiel mit dem Feuer, da man nicht weiß, wann die Gnadenzeit endet. Wir haben von den Stürmen, die das Schiff Gemeinde hin und her treiben, gehört. Aber ich glaube Gottes Zusagen, dass er seine Gemeinde zu einem herrlichen Ende führen wird. Ich vertraue ihm felsenfest. Ich will unbedingt dabei sein, wenn diese unvollkommene Gemeinde die Erlösungsbotschaft mit der Hilfe Gottes jede Stadt und jeden Ort mitteilen wird. Ich rufe uns noch einmal zu. Lasst uns durchhalten. Lasst uns der Gemeinde Gottes treu bleiben. Lassen wir uns nicht verführen und verführen wir auch selbst niemanden. So wie unser Schiff, mit dem ich die Predigt begann, wieder in ruhige Gewässer gelangt, so wird Gottes Wort halten. Er hält immer Wort. Er wird immer das letzte Wort haben. Und er verspricht der Gemeinde den Sieg. Lasst uns alle mit ihm zu Siegern werden. Denn es gibt heute nur noch eine offene Frage. Werde ich und wirst du der Gemeinde Gottes treu bleiben? Die Gemeinde wird das Ziel erreichen, mit oder ohne uns. Gott gebe, dass wir alle im richtigen Boot bleiben. Amen.